Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das OE24TV-Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer und wir werden die Umfrage jetzt auch nochmal politisch analysieren und zwar wie jeden Donnerstag mit Peter Westenthaler und Josef Czapp.
Hallo.
Schönen guten Abend. Schauen wir als erstes natürlich auch hier auf die Sonntagsfrage und zwar die Hochrechnung der Sonntagsfrage und wir haben es vorher ja schon gesehen, aber wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, dann fallen Sie vielleicht jetzt gerade von der Couch oder vom Sessel. FPÖ schon bei 35%, das wäre ident mit dem Steiermark-Ergebnis, noch einmal 2 Prozentpunkte mehr. Die ÖVP verliert einen weiteren Prozentpunkt, ist jetzt überhaupt nur noch bei 20%, das heißt der Abstand zwischen den beiden Parteien beträgt in der Hochrechnung jetzt schon 15 Prozentpunkte. SPÖ wie in der Vorwoche bleibt bei 19%, also unter der 20%-Marke. Neos ebenfalls gleicher Wert wie in der Vorwoche 11%, Grüne bei 8%, KPÖ 4, andere bei 3. Die 3 waren in der Vorwoche noch bei 51%, jetzt sind sie überhaupt nur noch bei 50%. Also man kann sagen, die Mandatsmehrheit zumindest in der Umfrage wackelt. Aber Herr Westenthaler, die 35% im Bund, das ist natürlich schon beachtlich. Kann man sagen, okay, in der Steiermark waren es auch 35%, aber bei einer Bundesumfrage hat auch der Herr Professor Beutelmeier gesagt, der höchste Wert, den zumindest die Lazarsfeld-Gesellschaft je gemessen hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt ein anderes Umfrageinstitut die FPÖ bundesweit schon bei 35% gehabt hat.
Ja, das ist historisch, das ist ein Erdrutsch-Erdbeben. Wir gehen die Superlativen aus, es ist die Revolution der Menschen in dem Land gegen diese verkorkste Ampelkoalition der Verlierer. Es ist eigentlich zum Genieren, dass die noch weiter verhandeln. Und wenn man jetzt weiß, und ich möchte einmal eine Lanze für die Lazarsfeld-Gesellschaft brechen, dass die in den Umfragen, nämlich im Vergleich mit den Wahlergebnissen, egal ob in der Steiermark oder auf Bund, ziemlich genau gelegen sind, mit 1% drauf runter, aber sogar bei manchen Parteien sehr genau gelegen sind, dann nehme ich das diesmal auch für bare Münze. Die machen das schon sehr gut mit ihrem großen Sample. 35% zu 20, da ist mittlerweile ein Unterschied von 15%, das muss man sich mal vorstellen, bei der Nationalratswahl waren es glaube ich 2,5 Prozentpunkte, mittlerweile 15, oder anders gerechnet, von der Nationalratswahl weg haben die Freiheitlichen noch einmal 6% zugelegt und die ÖVP hat genau diese 6%, nämlich über 6% verloren. Also das kann man ja nicht vom Tisch wischen und wenn schon der Nehammer die Wahlergebnisse nicht wahrhaben will und sie vom Tisch wischt und sagt, der 21. September hat nie stattgefunden, da muss er ja das ernst nehmen, dass ja jede Woche die Freiheitlichen Partei wieder zulegen, diesmal ganz beträchtlich und seine Partei verliert. Ich denke, so weltfremd und so realitätsverweigernd kann man ja nicht sein. Das kann man nur sein, wenn man so wie der Nehammer jetzt, und das ist ja ein Grund, der Grund für diesen Niedergang hat einen Namen und der lautet Nehammer. Der führt diese Partei derzeit gegen die Wand und das Land gleich mit. Und jetzt, wenn er jetzt sagt, und das ist ja schon der Stoff, aus dem dann nächste Woche der Rutsch unter die 20% sein wird, wenn er jetzt diese Woche auch noch hergeht und die zentralen Wahlversprechen der ÖVP und von ihm selber über Bord wirft, indem er plötzlich sagt, ich habe zwar im Wahlkampf versprochen, keine Steuererhöhungen, aber jetzt werden sie gemacht, keine neuen Steuern, aber es kommen trotzdem welche, dann ist das eigentlich unfassbar. Das ist mittlerweile, entwickelt sich da nicht nur zu einem Versprechenbrecher und zu einem Wählervotum-Negierer, sondern der ist sowas wie ein Politheiratsschwindler in Österreich. Wisst ihr, das sind die Heiratsschwindler, die da vorher alles versprechen, im guten Glauben heiratet das dann und nach der Wahl können sie sich nicht mehr erinnern oder dann kommt drauf, alles, was sie gesagt haben, stimmt nicht. Und genauso ist es beim Nehammer und den ÖVP-Wählern, immerhin 26%, denen er vor der Wahl alles versprochen hat, keine neuen Steuern, kein Sparpaket und jetzt kommt genau das Gegenteil. Der Politheiratsschwindler Nehammer, also ich muss sagen, dass er sich überhaupt noch in den Spiegel schauen kann in der Früh, wundert mich. Und jetzt seine neue Errungenschaft, die Grundsteuer erhöhen zu wollen, nämlich auf Geheiß offenbar der Marxisten, der marxistisch-stalinistischen Seite Babler, ist ein Affront gegenüber ÖVP-Wähler. Ich frage mich, denkt er noch an Wahlen im Burgenland, in Niederösterreich oder wieder in der Steiermark im nächsten Jahr, wo es dann um die Gemeinden geht, wo diese Bürgermeister verantwortlich sind für diese Grundsteuer, die das dann auch am Ende einheben? Es ist ja eigentlich absurd, was da passiert, eine Substanzsteuer für Menschen zu erhöhen, jeden zweiten in dem Land, plus Landwirtschaft, plus Betriebe, die dann mehr zahlen müssen für ein Grundstück, das sie schon, weiß ich nicht, 3- bis 4-mal versteuert haben, nämlich im Ankauf bei der Grunderwerbsteuer und, weil ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, Gewinnsteuern, Einkommensteuern, alles mögliche. Das ist einfach eine unglaubliche Lüge, die da im Wahlkampf formuliert worden ist, dass die Steuern nicht erhöht werden sollen, eingebettet in der Gesamtlüge der wirtschaftlichen Situation. Jetzt haben wir die 9. Woche, glaube ich, nach der Wahl. Vor der Wahl waren es irgendwie 3 bis 4 Milliarden Defizit, nach der Wahl waren es 5 bis 6, dann waren es 10. Vor ein paar Tagen waren wir 15, jetzt sprechen wir schon von 20 Milliarden. Das galoppiert ja dahin. Das galoppiert dahin, dass wir gegen die Wand fahren. Österreich ist pleite. Österreich ist pleite, müsste eigentlich zum Konkursrichter gehen und eigentlich die Pleite anmelden. Und das ist das Ergebnis der Politik Nehammers und Koglers. Also ich bin entsetzt. Diese Umfrage zeigt es genau, die Menschen sind mit mir entsetzt, sie wollen diese Koalition nicht, es ist keine Stimmung für diese Koalition da, sie wollen eine Koalition mit dem Wahlsieger der Freiheitlichen, weil die offenbar auch Konzepte haben, die anders gelagert sind und dieses Land vielleicht retten könnten.
Herr Czapp, wenn man sich das anschaut, die Ampelparteien oder den Ampelparteien tun diese Verhandlungen derzeit alles andere als gut. Die FPÖ schießt von einer Woche zur anderen in immer weitere Höhen, die Ampelparteien verlieren. Mittlerweile sind nur noch gemeinsam auf 50%. SPÖ und ÖVP fast gleich auf, bei 20% und 19%. Muss man sich nicht angesichts dessen oder sollte man sich nicht angesichts dessen überlegen, auch in der SPÖ, ob das wirklich so gescheit ist, in diese Regierung zu gehen?
Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das Mitgefühl. Ich merke es förmlich, diesen professionellen Blick kombiniert mit Mitgefühl. Ich verstehe das total. Sie sind wahrscheinlich insgeheim froh, dass Sie nicht dabei sitzen bei diesen Verhandlungen. Und in einem gewissen Sinn muss ich sagen, mich drängt, würde es auch nicht hindrängen zu diesem Verhandlungsprozess, weil das ist erstens einmal ein Neuland. Da kommen 3 Parteien zusammen, die sich im Wahlkampf vorher bemüht haben, möglichst nichts Gemeinsames zu formulieren. Und jetzt sitzen sie dort und sagen, na servus, jetzt haben wir so viele Unterschiede herausgearbeitet im Wahlkampf, im Rahmen auch von Wahlversprechen. Und jetzt müssen wir uns hinsetzen und müssen versuchen, dass wir das irgendwie zu einem Gesamtkunstwerk schnitzen. Und das ist natürlich schwierig. Ja, das ist der Nachteil, wenn man dann sie da hinsetzt und halt dann kann ich, es müsste, du brauchst ja in Wahrheit ja Gesamtkonzepte. Ich bin ja total schockiert, ich weiß überhaupt nicht, so die einzelnen Steuervorschläge, die werden noch kommen. Es werden alle Steuern, die es gibt, werden durchgearbeitet. Dann kommt wieder eine lange Debatte, ja, brauchen wir es nicht, bringt uns das was. So kann man das nicht machen. Du musst dich hinsetzen, musst ein Steuerreformkonzept machen. Das ist das, wie es ich eigentlich gelernt habe. Ja. Und dann muss man schauen, dass man das gemeinsam zu dritt macht. Und dann muss man schauen, weil da immer so geheimnisvoll gesagt wird, bei den Förderungen was ändern. Und dann muss man einsprangern. Und dann muss man dort und da. Dann sagen die einen zu Recht, um Gottes Willen nicht im Gesundheits- und Bildungsbereich und auch nicht bei den Pensionen, nicht im Sozialbereich. Ja, umgekehrt musst du aber schauen, wie kann man helfen den Unternehmungen? Wie kann man helfen die Standortsicherung? Wie kann man schauen, dass die nicht abwandern? Wie kann man schauen, dass die Beschäftigung bleibt? Und ich sage, die Wurzel ist nach wie vor dort. Wenn die Energiepreise zu hoch sind, Katastrophe. Wenn nach wie vor ein Inflationsdruck da ist, wenn das Leben der Menschen unmittelbar Leben, die Nahrung, die Heizung und so weiter, verschlechtert. Und ich weigere mich, dass ich Obergrenzen einführe, damit ich dann nicht wieder einen Druck auf die Lohnverhandlungen habe, die im Endeffekt dann natürlich es schwieriger gestalten, dass du die Standardsicherung hast von den Lohnkosten her. So, wenn ich das alles nicht mache, und da sind die Hauptverantwortlichen, sind die ÖVP, die Hauptverantwortlichen. Ja? Und ich möchte gern von denen jetzt einmal wissen, wie sie die Fehler, die sie zu verantworten haben, dass dieses Budget in dieser katastrophalen Situation ist und die letztlich auch, was die wirtschaftliche Situation betrifft, diese Mitverantwortung haben, die sogenannte ehemalige Wirtschaftspartei. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin pass erstaunt, mit welcher Nonchalance sie die da hersetzen und dann sagen, ja, jetzt machen wir es einmal wieder ein bisschen so und so. Nein, ich finde, der größte Satz, den man hinterfragen muss, ist der, wie der Nehammer gesagt hat, kein weiter wie bisher. Er meint in Wahrheit natürlich weiter wie bisher. Weil wenn er schon vor der Wahl gesagt hat, na, ich brauche nur einen Kugellupf, der ordentlich anwächst, das geht dann schon alles von selber. Na klar brauche ich Wirtschaftswachstum, na klar habe ich dann mehr Steuereinnahmen. Aber ich muss trotzdem schauen, dass Österreich und seine Wirtschaft weiter ein attraktiver Ort bleibt. Und da kann ich nicht mit Einmalgeschenken arbeiten, ja, obwohl ich damals ich gesagt habe, na, besser als nichts. Ja. Aber es ist trotzdem nicht nachhaltig, es hat trotzdem der Wirtschaft nicht genutzt und es gefährdet momentan die gesamte tolle Performance, die Österreich eigentlich seit 1945 aufgebaut hat. So, und jetzt frage ich mich, was haben die Oppositionsparteien anzubieten? Die Grünen einmal gar nichts, weil die haben ja das mit zu verantworten. Die sind da drin gesessen, haben abgenickt, was die ÖVP wollte. Und bei Klimabonus und CO2-Steuer und so weiter haben die ÖVP abgenickt, was die Grünen wollten. Ja. Bei der kalten Progression, die Milliarden kostet, hat keiner darüber nachgedacht, wo soll das Geld herkommen, das hier verloren geht. Ich bin kein Fan der kalten Progression. Aber ich habe immer so im Hinterkopf ein bisschen die Frage der Finanzierbarkeit. Was kostet etwas? In der Vergangenheit, wo ich bei solchen Verhandlungen in der Vorbereitung war, war immer die Frage, sogar von mir, ja, na und was kostet das jetzt eigentlich? Ja? Und was wird derjenige sagen, der uns da gegenüber sitzt? Die Freiheitlichen tun sie leicht. Die haben eigentlich kein Konzept, muss ich sagen.
Ja. Also, wer sagt das?
Nein, ich sag dir das. Also du brauchst ja mal eine Expertenmeinung, das ist jetzt einmal meine. Die haben meiner Meinung nach kein Konzept. Ja.
Das ist schlüssig
nicht bewiesene Behauptung. Du wirst das eh noch widerlegen können. Deswegen sage ich es ja, damit du das jetzt widerlegen kannst.
Vom Wirtschaftskonzept am Tisch gelegt. Ja, ja. Im ganzen Wahlkampf ist darüber diskutiert worden.
Ja, aber die Finanzierbarkeit hast du nicht am Tisch gelegt. Nein, das habe ich nicht vergessen.
Ja.
Wenn man es nämlich genau
die haben kein Konzept.
Nein, ich kann man, ein Konzept ist dann ein Konzept, wenn ich weiß, wie es zu finanzieren ist. Ja. Sonst ist es kein Konzept. Ja. Sonst
steht
ist
auch dabei.
Es ist so nicht. Ja. Immer wenn ich Kritik an die Blauen mache, wieder nervös. Du brauchst nicht nervös werden.
Auch wenn du gegen andere Parteien falsche Behauptungen aufstellst, würde ich das korrigieren.
Ja, dann okay.
Du bist sehr fair.
Nein, das ist wirklich gut. Du bist ein grauer Peter, nicht grauer Michel.
Immer Wahrheit.
Und du tust natürlich immer für die Wahrheit, so wie ich. Wir sind beide für die Wahrheit.
Also
Mir ist es zu wenig, aber ich will nicht dauernd über die Freiheitlichen reden, es ist langweilig, sondern ich will einfach nur sagen, was werden die drei jetzt am Tisch legen? Das ist für mich die entscheidende Frage.
Das ist ja genau der Unterschied zu den Umfragen. 35% und damit eine deutliche relative Mehrheit mittlerweile, und das wird noch weiter marschieren wollen, über die Freiheitlichen reden.
Ja,
nicht nur das, sie wollen es in der Regierung haben.
Jetzt gebe ich dir recht.
Sie wollen es in der Regierung haben, sie wollen sagen, die sind von uns gewünscht. Ich wünsche mir nicht nur einen Bundeskanzler Kickl, da kommen wir dann eh in der Kanzlerfrage noch dazu, wo es ja ähnlich ausschaut, sondern sie wollen die Freiheitliche Partei, weil sie Hoffnung haben, dass diese Partei im Gegensatz zu dem Verliererkartell, wo ja alle verloren haben, und zu dem Kartell der Backlerparteien, die sie da vor der Wahl schon diesen Pakt ausgemacht haben, den ich ja immer mitbringe, die wollen eine ehrliche Politik haben und den Versuch, den Freiheitlichen die Chance zu geben, dieses Land zu sanieren, ist sehr schwer nur. Wenn nicht besser, eine ÖVP, die sich als Wirtschaftspartei immer verstanden hat, ist in den letzten 4 Jahren von Anne Nehammer in den Graben gefahren worden.
Und die ganze ÖVP.
Glaubst du, dass heute noch irgendjemand von einem ÖVPler ein Auto kaufen würde oder jemanden als Betriebsberater noch nehmen würde nach diesen verheerenden Wirtschaftszahlen? Mit galoppierendem Finanzierungsbedarf von bis zu 20 Milliarden. Nein. Kein Mensch, das Vertrauen ist ja weg. Und wenn du mit so einem Misstrauen in eine Regierung startest, wo ist denn da die Erneuerung? Und diese Frage muss man auch Babler sehr ernsthaft und der NATO Beate stellen. Wo ist denn da euer Aufbruch, wenn ihr den zum Kanzler macht, der für diese ganzen Missstände und für dieses Wirtschaftschaos die Verantwortung trägt? Karl Nehammer, der für jede einzelne Pleite in Wahrheit die Verantwortung trägt mit seiner Politik, die jetzt jeden Tag passiert, der für 7% Arbeitslose die Verantwortung trägt, im Jänner werden es 10% sein, der für das Abwandern von Betrieben die Verantwortung trägt. Und dann stellt er sie her und erhöht plötzlich die Steuern. Der den Menschen das versprochen hat. Bei den Sozialdemokraten wundert mich das nichts mehr. Die Sozialdemokratie ist die Partei der Steuererhöher. Das wissen wir, war schon immer so. Und beim Babler ist es nur konsequent noch mehr so. Babler hat vor der Wahl gesagt, ich möchte, dass alle Menschen dieses Defizit blechen und brennen müssen. Nicht die verantwortlich sind, sondern alle müssen es zahlen. Das ist der marxistische Ansatz des Herrn Babers. Das geht immer um alle. Deswegen erhöhen wir die ganzen Steuern, Steuererhöhungspartei, Grundsteuern und senken in Wahrheit nichts, sondern erhöhen auch die Betriebssteuern, Körperschaftssteuer zum Beispiel. Das ist über das Programm des Herrn Babler. Und jetzt kommt ein Nehammer, nur weil er darum winselt und auf Knien rutscht, dass ihm der Babler, der Marxist des Landes, Stalinist mittlerweile, zum Kanzler wählt, nur deshalb, um seinen Posten zu retten. Das ist so, wie soll ich sagen, so niederträchtig, verkauft er nicht nur seine Großmutter, sondern das ganze Land, die Wirtschaft, alles. und hat die Menschen im Wahlkampf angeschwindelt. Solche Politikertypen wollen die Leute nicht mehr haben. Und deswegen geht es jede Woche rauf mit dieser blauen Säule. Also die Grafik geht ja schon gar nicht mehr aus. Die wird irgendwann einmal nach oben durchschießen, wenn es da so weitergeht. Weil die Menschen das verstehen, was in dem Land los ist. Dass einer in dem Land, der heißt Nehammer, Amok läuft um seinen Posten und nicht das Land retten will und sich von politischen Außenparteien, wie zum Beispiel den Herrn Babler, wählen lassen will. Also das ist alles so absurd und da bin ich halt der Meinung, es gibt eigentlich nur eine Antwort auf diese Umfrage, diese Entwicklung. Verhandlungsabbruch, Ende, aus. Nehammer muss zurücktreten. Wenn Babler und Beate Meindl-Reisinger in die Regierung wollen, dann ist ja legitim, aus ihrer Sicht legitim, aus meiner Sicht nicht, weil der Babler hat genauso die Wahlen verloren und die Neos grundeln irgendwo herum. Aber wenn sie legitimerweise in die Regierung wollen und einen Aufbruch erzeugen wollen, dann müssen sie sich hinsetzen und sagen, ÖVP mit euch schon, aber nicht mit dem Herrn Nehammer. Dann müssen sie dem anderen holen, weil der Herr Nehammer trägt die Verantwortung. Sonst fahren sie mit in den Graben. Und das willst du wahrscheinlich du
auch. Aber das ist jetzt aber schon ein spannender Punkt, den ich nur gerne aufgreifen
genau, wollte. Was
auch Sie kritisieren ja den Nehammer immer. Und wäre das nicht etwas, wo die SPÖ sagen könnte, ja, okay, wir wollen diese Ampelkoalition, aber mit neuem Personal?
Nein, meine Kritik einmal ist folgende. Aber jetzt hat er es am Schluss dann eher ein bisschen korrigiert, der Peter Westenthaler. Das ist nicht nur der Nehammer. Das ist ja kein Parteidiktator. Ja, dazu ist er viel zu schwach. Die ÖVP ist es. Es ist die ÖVP, die das zu verantworten hat. Und das sind die Regierungsmitglieder, da gehört der Nehammer, die Edstadt, alle gehören da dazu. Und vor allem die sogenannten mächtigen Landesparteivorsitzenden oder jetzt bald schon immer mehr so viele Landeshauptleute, die gehören dazu. So, das ist einmal das eine. Das andere ist, aber der Nehammer ist der Hauptverantwortliche, der hat gesagt, er braucht Zahlenklarheit. Das vergiss ich lange nicht. Ja. Zahlenklarheit. Ein Bundeskanzler, der Zahlenklarheit haben will, das ist ja wirklich Wimpernoptikum. Der hätte das längst wissen müssen seit Jahren. So, das ist richtig. Man könnte durchaus die Frage stellen, der Hauptverantwortliche, von mir kann sich nur am Verhandlungstisch setzen, aber als Kanzler muss die ÖVP einen anderen nominieren, der also da nicht so vorbelastet ist, wie das der Nehammer ist. Das ist auch meine Auffassung, dass das durchaus. Das würde ich, auch so sehen, ich würde das eigentlich schon so sehen, weil ich meine, ich setze mich da mit jemandem zusammen, der hat das alles so. Man kann höchstens sagen, er hat sich die Suppe eingebrockt, er soll uns mithelfen, die Suppe auszulöffeln. Das ist aber das ist auf den Rücken. Ja, warte mal, das ist auf den Rücken der Österreicherinnen und Österreicher. Und daher bin ich nicht dafür, dass man genau diese Variante. Ich habe schon einmal gesagt, ich sage es noch einmal. Es sollten sich alle Parteien überlegen, was verspreche ich vor der Wahl, wie verspreche ich es und was kann ich eigentlich dann realistischerweise nachher auch umsetzen. Die Anneliese Rauer hat einmal gesagt, die brauchen da Wochen, um sich gegenseitig zu erzählen, was auch jeder will. Dabei kennen sich die schon seit Wochen, Monaten und Jahren. Die hätten eigentlich ganz rasch schon auf die Streitpunkte oder auf die Konsenspunkte kommen können. Also ich muss sagen, ich bin da eigentlich ziemlich enttäuscht über den gesamten Ablauf und ich verstehe es aber, wenn diejenigen, die nicht bisher in der Regierung waren, wie der Babler und die Meindl-Reisinger, vom Nehammer fordern, er soll endlich mal die Zahlen am Tisch legen. Ja, wenn man das ja wisst, das macht der Zitzelreise, das hätte ich mir schon längst nicht gefallen lassen. Also, weißt du was?
Das heißt, Sie wären aufgestanden. Wenn Sie haben ja auch immer verhandelt, aber wenn das damals der Schüssel mit Ihnen gemacht hätte, wären Sie aufgestanden.
Ich hätte das gemacht, was der Schüssel mit uns damals gemacht hat. Ja, wie wir gesagt haben, wir machen Untersuchungsausschuss Eurofighter der Banken, ist er aufgestanden und nach einer kurzen, ein, zwei Wochen, wie lange das war, ist dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, denkt es ein bisschen nach.
Das ist doch genauso.
Wir haben es eingesetzt.
Wie wenn der Autoverkäufer zu dir sagt, ich hätte gerne das Auto kaufen, was kostet es? Und der Verkäufer sagt, naja, ungefähr 12.000, 15.000 Euro. Ja. Könnte aber auch 20.000 oder 25.000 sein. Das wissen wir noch nicht.
Das
ist
gerade,
ja alles absurd.
Ja, dann verlässt man das Geschäft normalerweise.
Geht aus dem Geschäft raus und geht zu einem anderen.
Jetzt sage ich ja gerade, du kannst ja nicht sagen, muss nicht ein Auto gerade sein. Ja, ich kaufe nicht irgendwas, so wie das war bei den Eurofighter. Mein Beispiel damals im Parlament, wie ich gesagt habe, wurscht, ob er fliegt oder nicht fliegt, Hauptsache wie beim Traktorkauf, Hauptsache es macht tick, 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 tick. Ja, das gibt es ja alles nicht. Und da bin ich der Meinung, das gehört durchbrochen und da gehört das sicher dazu, das ist sicher einer der Punkte. So, was die da jetzt ausverhandeln, ob das die Kö ist, ich habe übrigens einen getroffen, der habe ich gesagt, erst Grunderwerbsteuer, was zahlst du? Ich habe gesagt, ich habe 1.020 Quadratmeter, das sind 50 Euro Grunderwerbsteuer. Ich sage, ja, okay, aber wenn man das verdoppelt, dann ist es trotzdem verdoppelt. Ja. Also ich mische mich da nicht ein. Ich will ein gesamtes Steuerreformkonzept am Tisch haben, was letztlich das bedeutet. Und nicht nur das, sondern du musst ja trotzdem die Schwerpunkte setzen, was Bildung, Soziales, Gesundheit betrifft. Und das kommst du nicht rum. Und daher, bitte, mutige Konzepte.
Machen wir ganz kurze Pause und dann schauen wir auf die Kanzlerwahl. Auch da werden wir gleich sehen, sehr eindeutiges Ergebnis. Gleich sind wir zurück.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit der aktuellen Umfrage mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Und als zweites oder in dieser zweiten Runde schauen wir auf die Kanzlerfrage und auch hier als erstes die Hochrechnung. Herbert Kickl sitzt hier mit der FPÖ quasi im Gleichklang auf 34%, kann hier ebenfalls 2 Prozentpunkte zulegen. Der amtierende Kanzler Karl Nehammer nur noch bei 23% minus 1. Andreas Babler verliert sogar 3 Prozentpunkte, kommt auf 16% in der Hochrechnung. Beate Meindl-Reisinger liegt bei 12, Werner Kogler bei 4% minus 1. Und schauen wir uns auch bei der Kanzlerfrage noch die Rohdaten parallel dazu an. Herbert Kickl auch hier klarer Erster mit 25%, 9 Prozentpunkte vor Karl Nehammer, der auch in den Rohdaten einen Prozentpunkt verliert, nur noch bei 16%. Andreas Babler bleibt auf seinem, muss man sagen, Minuswert von letzter Woche 12%, 9% Beate Meindl-Reisinger, 3% Werner Kogler, 35%. Mehr als jeder Dritte würde keinen dieser Kandidaten wählen. Weiß, was gleich wieder kommt, der graue Balken, ich kenne sie ja mittlerweile schon, aber auch jetzt die Werte von Babler, das haben wir eh letzte Woche schon ausführlich besprochen, dass es eine Katastrophe ist, aber natürlich Nehammer mit 16% für einen amtierenden Kanzler, der wohl wieder Kanzler werden soll, zumindest wenn es noch an der Ampelregierung geht. Das ist eine Katastrophe, oder? Wie beurteilen Sie das?
Sind die Daten erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Also ich meine, das ist offensichtlich da die Grundphilosophie. Natürlich gibt es da bei einer Reihe, eigentlich fast bei allen, es ist zwar 25% durchaus respektabel, was der Herbert Kickl hat, aber es sind bei den anderen Daten, die da sind, eben muss man das im Vergleich zu den 35% sehen, die sagen, sie wollen überhaupt niemanden von denen. Das ist schon sehr viel, muss ich sagen. Also das ist eigentlich weit über ein Drittel, die mit dem gesamten Personalangebot nicht zufrieden sind. Ja, ich frage mich, wie diejenigen, die da dann in der Folge 16, 12, 9, 3, wie die damit klarkommen, weil die müssen ja an Konzepten arbeiten, die dann so lauten, wenn wir drei Parteien in eine Regierungskoalition führen, dann müssen wir das so machen, dass es A, kommunikativ ist, B, eine Geschichte erzählt, die die Zukunft, die Zukunftskompetenz hier absichert, wo man einfach sagt, die Österreicher und Österreicher werden sowohl nach, ins Ausland hinaus, in die EU hinein, aber vor allem im Inland eine Drei-Parteien-Koalition haben, die ihnen etwas bringen wird und der sie vielleicht sogar stolz sein können. Wenn ich diese Erzählung nicht bringen kann, dann werden sie die Daten nicht verbessern, sondern nur mehr verschlechtern von denen, die hier schon, wie man sagt, da ziemlich beim Grundwasser angelangt sind und das wird dann zu überlegen sein, wenn die dann nicht nur die Inhalte, nicht nur das Programm, nicht nur die Personalbesetzung, das wird ja dann am Schluss auch eine Rolle spielen, wer in welchem Ressort sitzt, wo, welche Ressorts wird es geben, werden es mehr Ressorts, werden es weniger, was wird das alles kosten, da kommt eine Kette von parlamentarischen Anfragen, dann von der Opposition, die dann sagen, und wie groß sind die Kabinette und wird es dann wieder, wird irgendwer, wieder ein Generalsekretär, der nicht sehr viel Geld kostet und eine eigene Politik macht, wird es dann noch mehr Staatssekretär oder gar keine Staatssekretär geben, das ist ja alles ein riesen Bereich, der zu klären ist, wo du dann in die Bevölkerung gehen musst, in die Bevölkerung dich darstellen musst, mit denen diskutieren und dann schauen musst, dass sie die nötige, das nötige, den nötigen Glauben und das Vertrauen auch entwickeln können. Wenn das nicht gelingt, dann ist das Essig. Ich meine, es gibt ja auch nicht jemanden, der in den Umfragen so gut liegt, wie es momentan der Kickl ist. Respekt, würde ich gar nicht sagen. Aber er kann auch kein Erlöser sein. Ja? Die wirtschaftliche und politische Situation in Österreich die Situation in der internationalen Verschränkung, die Katastrophe, dass der Krieg in der Ukraine noch immer nicht aus ist, die Gefährdung der Neutralität mit dem blödsinnigen Sky-Sheet, das 6 Milliarden Euro kosten wird. Also das sind lauter so Punkte, sowas muss ja dann auch durchgesetzt werden, sowas muss ja auch gemacht werden. Da brauchst du ja auch Unterstützung aus der Bevölkerung heraus. Aber es muss auch angesprochen werden. Und das ist mein Plädoyer an die drei Parteien. Da gibt es so viele Grundwerte der Österreichischen Republik, die man durchaus ansprechen kann und ansprechen muss. Da gehört die Neutralität dazu, da gehören die Sozialstaatserrungenschaften dazu, aber da gehört vor allem auch die wirtschaftliche Absicherung, so dass wir wirklich wettbewerbsfähig, konkurrenzfähig sind. Ja, und da muss natürlich dann jetzt auch die entsprechenden Änderungen unter anderem in anderen europäischen Ländern geben. In Frankreich bricht gerade die Regierung zusammen, das ist gerade abgewählt worden. In Deutschland hast du mit VW ein Riesenproblem, 165 österreichische Zulieferer zittern jetzt. Wir haben Kickerliner, Katastrophe für die Beschäftigten, jetzt vor Weihnachten, KTM, Katastrophe. Also ich meine, ein bisschen mehr Empathie von der Politik hätte ich mir erwartet. Jetzt könnten zum Beispiel ein paar dort hingehen von den Parteien und könnten direkt bei KTM, direkt bei Kickerliner einmal mit den Beschäftigten dort auch irgendwie Kontakt aufnehmen, signalisieren, wir stehen auf eurer Seite und wir wollen eine Regierung bilden, die in Zukunft darauf hinwirkt, dass hier, sei es Managerfehler, sei es sonstige Entwicklung, dann nicht zu diesen katastrophalen Auswirkungen führen. Ich finde, das gehört auch dazu.
Bevor ich mir auf das noch einlasse, vielleicht fragst du den mit der Grundsteuer nochmal, dass er nochmal nachrechnet, gell? Weil, was hast du?
4x50, ist also 200 Euro im Jahr sind es circa.
Bei 1200 Quadratmeter.
Ja, ja.
Was hat er da oben stehen? Ist das nur ein Grund oder ein Haus oder was ist da? Ein
kleines Haus.
Es geht nämlich nicht um die Größe, es geht, es geht um den Einheitswert.
Ich habe nicht für die Grundsteuer plädiert, also, ich habe mich nur erkundigt.
Nein, ich sage nur, vielleicht rechnet er nochmal nach, weil wenn der 1200 Quadratmeter hat und ein Haus draufstehen hat, dann wird er wahrscheinlich einen Einheitswert haben. Der ist ja berechenbar und definierbar. Und wenn du jetzt bei relativ kleinen Einheitswerten, ich gehe jetzt einmal aus von 50.000 Einfamilienhaus, 50.000 Einheitswert ausgehst, und zwar egal, auf welchem Grund das steht, dann hast du mittlerweile eine Grundsteuer von 87 Euro. Und das ist aber noch nicht fertig.
Mal 4.
Naja, nein, leider nicht. Noch mehr. Weil es gibt den sogenannten Hebesatz der Gemeinden. Der geht bis 500% und darüber hinaus. Also du kommst dann in etwa auf 500 Euro Grundsteuer.
Also weißt du, warum die Gemeinden das teilweise wollen? Das Haus, das
50.000 Einheitswert hat, also wie der mit 1200 Euro, ich sag's nur, ein bisschen skurril. Also
das kriegen ja die Gemeinden.
Ich würde das nicht minder rechnen, da kommt schon was zusammen. Aber das ist immer wieder das Gleiche.
Ich halte mich raus.
Du sagst da bei der Haushaltsabgabe, sind eh nur 15,30 Euro. Ja? Aber wenn ich es dann aufs Jahr rechne und wenn ich dann als Betrieb das mal 5 oder mal 10 rechne, irgendwo auf 1000, ja, ORF-Haushaltsabgabe, irgendwie über 1000 Euro kommen oder als Einfamilie, also eine Familie über 240 Euro, dann ist das schon.
Ja, natürlich.
Und daher,
nie was anderes gesagt.
Massensteuern werden immer nur im kleinen Bereich gedreht. Deswegen hassen sie Massensteuern, weil sie in der Masse dann mehr bringen. Und wenn ich jetzt den
Häuslbauer. Aber was schlägst du vor eigentlich?
Sie nicht zu erhöhen, die Grundsteuer.
Aber was ist deine Alternative?
Weil das eine Attacke ist auf jeden zweiten Österreicher und auf den Wirtschaftsstandort, dass sie schon wieder hier Steuern erhöhen. Ich sage, die sollen einmal ihre Versprechen einhalten.
Was ist dein Konzept?
Die sollen keine Steuern erhöhen, sondern die sollen zum Beispiel mit diesem depperten Sky-Shield abfahren. Mit 6 Milliarden.
Habe ich gerade gesagt.
Wenn ich 6 Milliarden im ersten Jahr schon einsparen kann, das ist ja Geld.
Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich die Hälfte des gesamten Einsparungsbedarfs im ersten Jahr.
Nur im ersten Jahr. Aber was hast du sonst
für Konzept? Als zweites, habe ich gestern auch schon gesagt, komme her und mache eine Rodung, eine Durchforstung der Milliardenförderungen, die für nichts,
da musst du jetzt konkret
für absolut nichts da sind. Wo Dinge gefördert werden, da stellst du die Botschen auf. Nur mehr konzentrieren auf die wirklichen förderungswürdigen Anliegen der Republik. Im Bildungsbereich zum Beispiel. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Wirtschaftsbereich, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich werde mir Gedanken machen müssen, ob ich mit den Förderungen runterfahre. Das hat übrigens der Kanzler auch versprochen die Margrethe vom größeren Kuchen.
Aber du wirst ja konkrete Vorschläge haben.
Die Lohnnebenkosten einmal runterfahren, auch für die Betriebe.
Das geht auf die Lasten des Budgets dann.
Das war aber darum wird, dann habe ich,
zahlt der Steuerzahler wieder mehr.
Ich brauche eine Ich brauche eine Entlastung der Wirtschaft, um endlich in diesem Land eine bessere Stimmung zu erzeugen.
Das Budget.
Wieso zahle ich als Unternehmer, ich bin seit 11 Jahren Unternehmer, wieso zahle ich für eine Wirtschaftskammer, die ich seit 11 Jahren nicht braucht?
Das haben wir wieder
nicht einmal. Diese Plattel, diese Wirtschaftszeitung, die ich da kriege alle paar Wochen, die schmeiße ich ungelesen im
Mist. Das ist ja von der Größenordnung.
Ich zahle meine Umlage und ich zahle meine, muss Geld abliefern eine Organisation, die ich nicht brauche und mit mir 95% wahrscheinlich der österreichischen Unternehmer nicht brauche. Diese Wirtschaftskammer, die kannst du als Privatverein weiterführen, ist halt irgendein Servicebetrieb, aber wieso muss ich da Zwangsgebühren zahlen? Ähnliches würde mir bei der Arbeiterkammer auch einfallen, da kannst du auch einsparen. Und das sind Teile auch der Lohnnebenkosten.
Die sparen eh schon.
Nein, es ist aber so. Und da musst du wirklich die Frage stellen, wo beginnen wir und wie weit gehen wir? Und eine Koalition zwischen dem Gleichgewicht des Schreckens haben wir gehabt schon über viele Jahrzehnte, ÖVP, SPÖ, wo keiner dem anderen was wegnimmt und wehtut, das ist nicht die Lösung für das Land. Da braucht es aber auch einen starken Kanzler, jetzt sind wir wieder bei der Umfrage. Der gewünschte Kanzler der Österreicherinnen und Österreicher heißt Herbert Kickl, ganz einfach.
Ist das wirklich so? Ich habe meine Zweifel.
Bei der Umfrage müsst du
noch was dagegen sagen. Nein, aber
34%?
Das Wahlmotiv war die FPÖ und nicht der Kickl.
Wer sagt das?
Wir haben die alle untersucht, dann war ja überall.
Ja, die glaubst du natürlich alle.
Nein, ich bin kein Gläubiger, aber es war interessant.
Wenn ich da eine Umfrage habe, bei der Hochrechnung der Herbert Kickl bei 34%, übrigens ziemlich gleich auch mit der Partei bei 34% liegt, und der Herr Babler übrigens bei minus 3, 16%.
Ja, ich brauche es
ist ja logisch.
Ich brauche es nicht hypnotisieren. Ich finde es eh nicht gut.
Wer will Marxisten und Stalinisten in Österreichs Bund? Niemand. Wer will jemanden mit so einer. Ich habe nichts gegen Menschen, die nicht ausgebildet sind, aber die maßen sich auch nicht an, Vizekanzler in dem Land zu werden oder gar Bundeskanzler, der ja jegliche Grundlage eines vernetzten Denkens in der Politik überhaupt mit sich bringt. Der hat eine Ideologie, das heißt Marxismus, Gleichmacherei, Eigentum weg, alle müssen gleich wenig haben, der Staat ersetzt das Kapital, das wird alles eingezogen, das sind ja keine Enteignungen, das ist sein Thema auch, hat die Julia Herr, die immer sagt, Venezuela ist ihr Vorbild, na schaut einmal, googelt einmal Venezuela, was sie dort abspielt. Das Vorbild, hat sie selber gesagt, der Frau Julia Herr, die rechte Hand vom Herrn Babler, ist der Kommunismus in Venezuela. Das ist alles so eine Art Kindergarten von Marxisten und solchen, die es noch werden wollen, mittlerweile Stalinisten, die dieses Land ebenfalls gegen die Wand fahren und die Rezepte, würde man die Rezepte des Babler, die er im Wahlkampf versprochen hat, 1:1 morgen umsetzen, ist das Land mausetot. 32-Stunden-Wochen, jetzt, in dieser Zeit.
Das ist ja längst
Körperschaftsteuererhöhung, also noch mehr die Betriebe belasten. Gewinne der Betriebe, und zwar nicht Übergewinne der Energiekonzerne, da bin ich auch dafür, dass man sie die holt. Aber generell ein Konzept der Verstaatlichung der österreichischen Konzerne in Österreich, die verstaatlichte Industrie, ist den Bach runtergegangen, weil der Staat nicht schaffen kann. Und dann wünschen sich die Menschen einen Kanzler, der da dagegen hält. Und das ist der Herbert Kickl. 34%, muss ich mal so anschauen. Der hat mittlerweile, lass mich schnell rechnen, 11%. 11% vor dem amtierenden Kanzler. Und da redet er von einem Kanzlerbonus und fühlt sich bemüßigt, der Herr Nehammer, politischer Heiratsschwindler, Kanzler zu werden. Also ich muss da echt sagen, dieses Konglomerat, dieses Amalgam von Nehammer, Kohl, abgewählter Kanzler, Stalin, Babler und NATO-Beate, wenn es die alle zusammennimmst, das ist ja ein Bild des Jammers. Die kommen ja miteinander fast nicht einmal viel weiter mit der Kekla. Also das ist ja alles absurd. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn wir einen Präsidenten in der Hofburg hätten, der Demokratie-Wahlergebnis ernst nimmt, der kein Autokrat ist, der sagt, ich bin ein objektiver Präsident und ich habe so zu handeln, dass es für Österreich das Beste ist, nämlich inhaltlich, dann müsste der längst den Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag schon geben. Weil wo ist denn jetzt das Ergebnis? Wo hat denn der Kanzler, seit er den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, ein Ergebnis am Tisch gelegt? Außer Chaos, Drohungen mit gegenseitigen Verhandlungsabbrüchen. Nur immer keine Zahlen nach 9 Wochen. Absurd. Gleichzeitig geht die Wirtschaft den Bach hinunter, Arbeitslosigkeit steigt. Und der in der Hofburg, den springt zwar die Hüften raus oder die, weiß ich nicht, die irgendwelche Operationen. Ja, das mag sein.
Bandscheibe,
dann springt die Bandscheibe raus. Weißt du, wie viele Menschen bei ihrem Leben die Bandscheibe rausspringen, wenn sie das alles mitverfolgen, was diese Regierung alles verbricht? Also da gehört ein neuer ein Zeichen her. Da muss sich wer hinstellen und sagen,
das können sie übernehmen. Du, schau, Ich verstehe das mit dem, ich werde nicht nur über den Karl Marx reden. Aber ja, das nicht? Problem ist bei Mitschrift, ich tue ja überall referieren, beim CV, bei Burschenschaften genauso. Einmal war bei einer Burschenschaft, die für mich stolz darauf war, dass ihre Wurzeln unter anderem bei Karl Marx sind. Denn Karl Marx war nämlich ein Burschenschafter, der sogar mal einen Säbel getragen hat und verurteilt worden ist, weil die gesagt haben, um Gottes Willen, was will der? Mensur machen oder was will der? Also, du, wenn du stolz darauf bist, weiß ich nicht, du wirst ja Kontakte zu den Burschenschaften bei der FPÖ haben, dass die auch marxistische Wurzeln haben. Karl Marx, der Burschenschafter, das ist interessant. Das war eine interessante Diskussion, die ich mit denen gehabt habe. Die waren nicht so antimarxistisch wie du. So, die haben gesagt, naja, okay, das ist halt die Wurzel, das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Sei hier nur gesagt, weil wir da ein Bildungsfernsehen haben. Und ja, wir wollen ja auch das, wir wollen ja das auch vermitteln. Das Zweite ist, schau, es gibt niemanden in der ganzen SPÖ, der sagt, wir wollen schon wieder verstaatlichen. Nein, niemand. Sondern was du sagst, ist, dass wenn es Gewinne gibt, und was waren wir eigentlich bis jetzt immer einer Meinung, bei den Energiekonzernen, die sollen die Gewinne dafür sorgen, dass die Menschen weniger Heizkosten haben zum Beispiel. Ja? Oder bei den Banken, ja? Da hat es ja beim Faymann solche Versuche gegeben, dass man diese, dass man da auch ein bisschen versucht, da korrekturmäßig einzuwirken. So. Und dann gibt es permanent entweder Flucht aus Österreich nach Asien oder in die Slowakei oder nach Ungarn. Aber es gibt, was man wirklich stoppen muss. Da muss vom Staat, da muss aber auch von der sogenannten Wirtschaftskammer, die du da immer so kritisierst, da muss man Schritte setzen, dagegen halten. Ja? Und was wichtig ist, auch, dass die ausländischen Konzerne, die in Österreich die österreichische Wirtschaft aufkaufen wollen, gerade im Medienbereich wollen sie das, ja, wo dann deutsche Konzerne da herumkommen und am liebsten hätten, dass man nicht mehr deutsches Fernsehen haben. Mir ist das wurscht, jeder soll sich anschauen, was er will, welchen Kanal auch immer, aber die österreichische Kulturidentität, Österreich, Österreich muss Österreich bleiben. Und zwar in der Wirtschaft genauso, im positiven Sinne jetzt, in der Wirtschaft genauso wie im Medienbereich. Ja, aber ich muss ja sein, ich muss ja mal irgendwann was erklären. Ja,
das Beispiel, genau. Staatliches Fernsehen, da habe ich nämlich einen guten Bein.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause und kommen zurück zum dritten Teil. Gleich geht's weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Teil des Wahlbarometers mit Josef Czapp und Peter Westenthal. Wir haben gerade über Karl Nehammer und Andreas Babler gesprochen. Peter Westenthal, wollte noch
was sagen. Ich will einfach diesem Land einen Marxisten und Stalinisten auf der Regierungsbank, man, da schaut ja ganz Europa, das will ich ersparen. Und der Nehammer will das nicht. Der Nehammer will seinen 26% Wählern, mittlerweile nur mehr 20% in den Umfragen erklären, wurscht, Hauptsache ich bin Kanzler und wenn ich Kanzler wäre, dann mache ich diese ganze, ist ja nicht nur der Babler, diese ganze Marxistenpartie sitzt dann neben mir auf der Regierungsbank. Und weil du vorher den ORF gesagt hast, es war Andreas Babler in seinem marxistischen Denken, der gesagt hat, im Wahlkampf übrigens vor der Wahl, er hätte gern, dass der Staat bestimmt, wie das Programm des ORF ausschaut, im Zusammenhang nämlich mit dem Sport, eine Verstaatlichung, dass der Staat das ORF-Programm macht, dann geht's. Ne? Ich meine, das ist ja völlig absurd. Die Rechte für den Sport muss der Staat ein Gesetz entwickeln. Da kannst du googeln, können alle googeln. Der Staat, es muss ein Gesetz entwickelt werden, dass die Sportrechte an den ORF vergeben werden müssen. Nicht können, müssen. So denkt der Karl Marx in dem Fall, der Babler Stalin. Aber bleiben wir mal kurz dabei. Ich bin noch immer dagegen, dass man den Marxismus und diese ganze Theorie verharmlost. Das ist immerhin die Grundlage von blutigen Auseinandersetzungen, Revolutionen in Nordkorea, China. Es hat sich der Leninismus in Russland entwickelt, bis hin zum Stalin. Das ist die Grundlage des Herrn Marx. Und jetzt habe ich mir nochmal die genauen Zitate, weil du gestern gesagt hast, der hat er gar nicht gesagt, der ist Marxist, nochmal herausgeholt. Am 22.05.23, noch gar nicht so lang her, hat er in einem pinken Sender, der zwar keine Zuschauer hat, aber trotzdem hat er es gesagt, das schaut er dort keiner zu mehr, weil es so fad ist, hat er dort gesagt, Zitat, ich bin Marxist. Und dann hat er das noch weiter gesagt, Zitat, ich bin marxistisch orientiert seit meiner Jugendorganisation. Andreas Babler. Dann sagt er, der Marxismus ist eine gute Brille, um auf die Welt zu schauen. Drei Zitate und du sagst, er ist kein Marxist. Dann geht er ein paar Stunden später in die Zeit im Bild 2, wo er gefragt wird und da bestätigt er das noch, verstärkt es noch und sagt, Zitat, Babler, ich verstehe die Aufregung nicht, ich tue ja nichts anderes, als über Marxismus zu reden. Und erst auf Insistieren des Herrn Wolf, wo er ihm erklärt, Herr Babler, wissen Sie, was das Ergebnis des Marxismus, die Revolution und alles, was daraus entstanden ist? Erst dann hat er gesagt, na, das möchte ich nicht. Aber er hat nicht gesagt, ich bin kein Marxist. Das hat er nicht gesagt. Er ist Marxist. Und jetzt noch was, da geben wir einen Artikel dann darüber im Standard, ein bisschen später, nämlich sogar davor, am 10.05.2023, unter dem Titel Der innere Marx von Andreas Babler. Und da hat der Standardredakteur auf einer ganzen Seite analysiert den Marxismus des Andreas Babler. Zitat: Andreas Babler ist Anhänger einer marxistisch-leninistischen Denkweise, dass eine Verschmelzung von Staat und Wirtschaft den Kapitalismus überwinden würde. Deswegen wurde er in der sozialistischen Jugend als Stammokappler bezeichnet und ist das bis heute geblieben. Zitat Ende. Also und jetzt sagen wir nur Arme, der ist kein Marxist, der ist einer. Und das tut mir leid, alles was er macht, deutet auch darauf hin in seiner aktuellen Politik. Und deswegen wollen wir die Menschen nicht haben. 16% in der Kanzlerhochrechnung. Und es ist ja, hat er überhaupt noch irgendwas in den Rotdaten? 12% in den Rotdaten. Das geht ja schon in die Einstelligkeit. Und wenn du das dir anschaust und wenn du halbwegs objektiv sein solltest und die -3 in der Woche ist ja auch ein Zeichen seiner Äußerung und der Diskussion um ihn selber, da muss er doch irgendwann einmal wie Schuppen von den Augen fallen, dass der Mann von den Menschen nicht gewollt wird. Und jetzt würde das noch verstehen, dass verblendete Sozialdemokraten, die auch den Marxismus huldigen, das nicht verstehen und den Andi, ja. Aber meine Kritik richtet sich ja nicht an einen Babler, der das nicht kapiert, war auch intellektuell nicht, sondern an den Nehammer, der das möglich macht. Der Nehammer mutet diesem Land, der Wirtschaft, der Industrie, seinen verbliebenen Wählern zu, dass er von dem Marxisten, Stalinisten Babler zum Kanzler gewählt wird. Das ist die zentrale Kritik. Und wenn das passiert, dann muss es in der ÖVP einen Aufstand geben, weil ich kann mich erinnern und ich weiß, dass in der ÖVP ganz massive Kräfte dagegen sind, dass Andreas Babler in diese Regierung kommt. Und die SPÖ täte gut daran, den zurückzuziehen und jemand anderen, Doris Burisch, wen auch immer, dort hinzusetzen, auch wenn diese Regierung zustande kommt, denn die Diskussion kriegt er ja nicht los. Und wenn du auch weißt, was in den Giftküchen auch der anderen Parteien, nämlich interessanterweise der ÖVP, noch schlummert, bei welchen Demonstrationen er marschiert ist, was er dort geschrien hat mit der Faust in der Höhe. Da kommt ja eh noch einiges. Und das willst du dann mitschleppen wie einen Mühlstein in dieser Regierung. Und da muss sich die ÖVP überlegen, will sie das? Will sie jeden Tag über Marxismus und Stalinismus diskutieren?
Ich halt nicht. Schau, so wie du mit ÖVPler redest, rede ich auch mit ÖVPler. Und die ÖVPler, mit denen ich rede, ich suche es nicht, aber sie reden halt mit mir, das sind diejenigen, die sagen, jemand wie der Kickl kann nicht Kanzler werden. Und die begründen das unter anderem auch damit, wenn wir schon Vergangenheitsaufarbeitung machen, seine berühmten Auftritte und Rede bei einem identitären Kongress. Ja, die Identitären, die der Hofer geächtet hat und die in Wirklichkeit rechtsextrem sind, bis hart an die Grenze der Wiederbetätigung. Fragt die ÖVPler und fragt den Kickl. Mir sagen die das und ich nehme das einmal auf.
Nicht fair.
Nein, das
dann,
ist schon
dann
fair.
Dann zitiere, welcher Kongress war der, wann und wo, das stimmt nämlich nicht.
So in Oberösterreich gewesen.
Das ist eine Unwahrheit.
Soll angeblich in Oberösterreich gewesen sein und dann hat er aber sein
Verhältnis
zu den Identitären noch dadurch umschrieben und das hat der Nehammer zitiert. Das hat der Nehammer, lass mich jetzt einmal ausreden, das hat der Nehammer zitiert, dass er gesagt hat, die Identitären, also die Rechtsextremen, die hart an der Grenze der Wiederbetätigung unterwegs sind, das ist eine NGO von rechts. Was heißt NGO von rechts? Das heißt, er kann mit denen kooperieren. Eine NGO von rechts kann ein Mitglied bei der FPÖ werden. Wenn wir schon so diskutieren, wenn wir diese ganze Vergangenheitsaufarbeitung machen, dann machen wir es gründlich. Okay. Aber dann kehrt das auch dazu.
Was heißt bitte hart an der Grenze dazu, der Wiederbetätigung?
Na, hart an der Grenze.
Sind Sie Wiederbetätiger oder nicht?
Sie verurteilt
bin kein
worden?
Richter.
Ich bin kein
Jetzt wird es ernst. Du kannst einer Gruppe einen strafrechtlichen Vorwurf machen.
Ich habe gesagt, an der Grenze kann ich sagen, was ich will.
Weder erhoben, noch exekutiert, noch verurteilt worden.
Nein, ich tue ja nicht die Identität, ist da verteidigen.
Du sagst,
an der Grenze.
Es gibt nicht hart. Entweder ich mache Wiederbetätigung, dann gehört es verurteilt und geahndet. Oder ich mache nicht Wiederbetätigung, dann sind sie auch nicht hart an der Grenze.
Ich kann in einer Diskussion und Analyse Formulierungen wählen, die ich will.
Du bist nicht korrekt, was du machst.
Du bist aber kein politischer Richter, sondern du hörst dir das an und sagst dann deine Meinung und sagst deine Meinung dagegen. Und jetzt kommen wir noch letzter Punkt noch. Ja. Weißt du, immer den Marxist. Und du hast da drinnen einen Denkfehler gehabt. Du hast Nordkorea aufgezählt, ja, okay, weiß ich nicht, käme ich nicht aus in Nordkorea, weiß ich nicht, der ist ein enger Freund von den neuen US-Präsidenten Trump, die sie so ein paar Mal getroffen haben und so weiter. Okay, das ist eine andere Geschichte. Dann bist du aber auf China gekommen. China unterstützt gerade Russland im Krieg gegen die Ukraine. Das wird interessieren, was dann die FPÖler sagen, die da immer in der Frage sehr Putin-nahe scheinen oder auch sind. Ja. Xi Jinping unterstützt die, ist aber nicht das Thema. Das Thema ist, China sagt Karl Marx und ist es ein gigantisch kapitalistisches Land. Die halbe Wirtschaft in Europa und in Amerika ist sogar teilweise abhängig von der chinesischen Wirtschaft. Es ist dort Kapitalismus minus Demokratie. Und das, und die berufen sie ununterbrochen auf Karl Marx. Also wenn du unbedingt den Karl Marx da immer diskutieren willst, der wird sich bald im Grab umtrauen. So oft ist er in den letzten Jahren überhaupt noch nirgends erwähnt worden, wie da gerade bei uns. Wir sind richtige Marxologen. Aber angefangen hat auch der Kegel, der einmal Marx zitiert hat, bei einem Interview auf OE24. Aber ist ja okay. Jedenfalls, das ist China. Und China, Xi Jinping, die dort einen Kapitalismus ohne Demokratie haben und sich auf Karl Marx berufen. So, und das ist einmal die Basis, mit der man da diskutieren kann und mit der man diskutieren soll. Und mehr sage ich nicht. Ich verurteile niemanden. Jeder muss sich in der Demokratie auseinandersetzen, bei Demonstrationen, bei vielen Dingen. Ich habe Namen gesagt, ich habe immer verteidigt. Ich war nie der Meinung, dass der Babler ein Linksextremist ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Kickl ein Rechtsextremist ist. Ich bin dafür, dass es da eine Gesprächsbasis gibt, auch zwischen denen. Das muss nicht so eng sein wie in Frankreich, ja, wo Links- und Rechtsextremisten gerade die Regierung Macron, also Barnier, gerade stürzen. Da gibt es keine Berührungspunkte. Da sind die ganz Rechten und die ganz Linken zusammen. Da wird auch mit Kommunisten und Marxisten zusammengearbeitet in Frankreich. Ja. Hauptsache, man stürzt jetzt die Regierung und schwächt damit Emmanuel Macron. Das ist die Logik, in der das alles stattfindet. Und wenn wir da schon diese Aufarbeitung haben, und danke für die Zuseherinnen und Zuseher, die da noch immer am Sender sind und die sogar wissensdurstig sind und wissen wollen, was wir zu diesen Fragen der Zeit sagen. Ich sage das, du sagst was anderes, das macht nichts, aber wir beide haben nach wie vor eine Art und Weise und einen Stil, der, glaube ich, herzeigbar ist.
Man muss nur, wenn man zitiert, muss man korrekt zitieren, zweitens, wenn man Vorwürfe erhebt,
China
muss, muss man sie belegen können. Und wenn du behauptest, der Herbert Kickl hätte auf einen identitären Kongress gesprochen, da wäre er aufgetreten, so ist das historisch falsch. Es gab einen Kongress in Linz, ich habe das jetzt kurz nachgegoogelt, ja, der veranstaltet worden ist von einem Verein, der überhaupt nichts mit den Identitären zu tun hat. Es war auch kein einziger Identitärer am Rednerpult und dort hat der Herbert Kickl 10 Minuten ein Statement abgegeben, völlig normal. Und das wurde im Nachhinein von politischen linken Gegnern, so, wo du auch hinkehrst, als identitären Kongress verunglimpft. Genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Also die Behauptung von dir, Herbert Kickl hätte an einem identitären Kongress gesprochen, ist falsch. Ja. Ist jetzt widerlegt. Kann jeder googeln, kann sich jeder anschauen.
Der Verein
stimmt nicht. In dem Verein gibt es ja keine Identitären, gar nichts. Alles nicht wahr. Also das ist das erste falsche Zitat. Wenn du dann eine Gruppe, und zwar egal welche, ich habe das jetzt auf der Ether-Ebene, was hast du wortwörtlich gesagt? Die hart an der Grenze der Wiederbetätigung arbeitet und dann aber nicht wahrhaben willst, dass dein Parteichef einen Massenmörder huldigt, dann ist das sehr, sehr engstirnig, was du da machst. Wenn du das behauptest, wenn das schon ein Vorwurf sein muss, wenn man hart an der Grenze zu etwas ist, was ist das? Was ist hart an der Grenze? Erklär mir das doch bitte. Was bedeutet hart an der Grenze? Entweder ich bin der Wiederbetätigung schuldig, dann gehört das verurteilt und geahndet. Dafür haben wir das Gesetz der nationalsozialistischen Wiederbetätigung, ja, das Verbotsgesetz. Ja. Wenn ich das nicht mache, dann gibt es ja nicht hart an der Grenze. Es gibt kein Gesetz, das hart an der Grenze irgendwie verurteilt. Das gibt es nicht. Das ist engstirnig. Aber dass dir kein einziges Wort über die Lippen kommt, dass du sagst, ich habe einen Parteiobmann, der den Stalin huldigt und in seinem Buch, das er geschrieben hat, wo er als Autor aufscheint, Stalin hat vieles richtig gemacht. Warum? Was ist das so schwer zu sagen?
Nein,
lass mich sagen. Ich bin ja gleich fertig. Ich lasse dir gleich wieder Zeit, weil offensichtlich beschäftigt dich das. Was ist so schwer zu sagen? Das ist ein Fehler gewesen. Das ist ein Fehler und eigentlich musst du dafür die politischen Konsequenzen ziehen. Ich sage noch einmal, würde ein freiheitlicher Spitzenpolitiker ein Autor eines Buches sein, in dem drinnen steht, Adolf Hitler hat einiges richtig gemacht, würdest du der Erste sein und wahrscheinlich die komplette Medienmeute, die sich so nobel zurückhält jetzt beim Herrn Babler, der den Rücktritt dieses Politikers fordert und womit zu Recht. Weil weder sind Handlungen von Herrn Hitler zu verharmlosen, noch des Herrn Stalin. Und daher erwarte man von dir, wenn du das schon so genau siehst, und zwar nicht hart an der Grenze, sondern sehr korrekt, wenn ein Herr Babler Autor so, so eines Buches ist, wo das drinsteht, muss er zurück. Es bleibt nichts mehr.
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Schau, ich finde, das war ein das zur Verfügung stellen seines Namens und das war ein Fehler. Ja, wenn du das genau wissen willst. In dem Buch hat er keinen einzigen Artikel geschrieben. Ich weiß nicht einmal, ob er das gekannt hat, was drinnen ist.
Woher weißt du das?
Er hat,
weil
ich das Buch habe. Ich habe das
Buch. Ja, aber steht im Buch drinnen, er hat keinen Artikel geschrieben.
Kein einziger Artikel, kein einziger Absatz. Ich sage dir das. Ich bin ja nicht, wie sagt der Wiener Schasaugert, ich sehe, was drinnen steht.
Und was nicht. Die Artikel sind ja nicht
gezeichnet. Ich hätte auch nicht diese Redaktionskomitee-Geschichte gemacht. Nein, ist ein Fehler.
Dann sollte er sie
erklären. Ja, ist ein Fehler. Ja, aus. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das muss aber er erklären. Du tust immer, manchmal verwechselst du mit irgendjemandem. Ich bin der Bundesgeschäftsführer,
noch
bin
ich der Babler.
Ich verteidige gar nichts. Das Einzige, was ich nur finde, aufgrund der Hygiene, der Diskussion ist, man kann dem Babler nicht unterstellen, dass er das gut findet, wenn einer ein Massenmörder ist. Ja, das ist das da bin ich dagegen. Das ist er nicht. Aber das sagst du indirekt.
Nein, ich behaupte, er sagt in dem Buch, Zitat, Stalin hat einiges richtig gemacht.
Gar nichts.
Stell dir vor, und ich bin der Meinung, er hat überhaupt nichts richtig gemacht, sondern die Politik des Herrn Stalin hat 60 Millionen Menschen das Leben gekostet. Ja. Und deswegen hat der Herr Stalin wieder was richtig gemacht.
Soll ich dir was sagen, was der Stalin gemacht hat? Der Stalin ist ein Massenmörder, hat die Idee des Marxismus und des Kommunismus zerstört und kehrt daher auf den Schindanger der Geschichte.
Und hat in der Politik
Der huldigt doch nicht.
So einfach ist es.
Nein, aber Peter, der huldigt
doch. Und das ist auch der Grund, -3 in der Kanzler.
Nein, der huldigt.
Ich garantiere dir, das geht noch weiter oben.
Ja, das hat aber andere Gründe. Schau, die Zuschauer langsam vor, wir diskutieren schon wieder, dass sie 70 Jahre tot ist und der Punkt ist vor 20 Jahren
schon. Da ist alles, soll man alles nicht diskutieren, wenn es um die Seite der Geschichte geht. Aber wenn es um die andere Seite der Geschichte geht,
diskutieren wir mit großem Genuss. Diskutiere mit dir, denn auch zwei, die so unterschiedlich unterwegs sind, sollen auch darüber diskutieren.
Ja, aber ich habe da ja die Zitate von ihm persönlich.
Ich weiß, ich kenne die Zitate. Ich hätte es auch so nie gesagt.
Ja, Gott sei Dank. Das wirf ich dir auch nicht vor. Aber der Herr Babler sagt es, und wenn jemand so ein Gedankengut verbreitet, hat er nichts
verloren. Es war gedankenlos, nicht gedankengut.
Naja, aber der Vizekanzler, zweitgrößter, zweitmächtigster Mann in der Regierung werden, Entschuldigung. Der hat doch nichts verloren in der Politik mehr. Und der Herr Nehammer mutet es uns allen und vor allem den bürgerlichen Menschen, die noch immer mit, jetzt sogar in der Umfrage mit 55% vertreten sind und die Mehrheit haben, mutet der so jemanden zu? Ich meine, das ist ja absolut.
Was sagen die Leute, interessiert ausschließlich, wie zahle ich künftig die Heizung, was macht der Einkauf und so weiter. Der geht nicht zum Biller und zum Spar und sagt, was tät jetzt der Karl Marx dazu sagen, ob man die Birnen kauft oder ob man die Zitronen kauft.
Du kannst das wieder ins Lächerliche
ziehen. Ich ziehe es ins Lächerliche, aber es ist so.
Wir werden von Repräsentanten vertreten. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Und daher hat jeder das Recht, auch Kritik zu üben an den Repräsentanten, ob das inhaltlich ist oder ob ja Extremisten auf der Regierungsbank sitzen und Marxisten und Stalinisten. Und ich mache das. Ich erlaube mir das hier. Ich lehne mich hier auch weit raus, weil ich das nicht will. Ich will nicht in Österreich einen Marxisten und Stalinisten auf der Regierungsbank sitzen. Und das ist der Punkt.
Gut. Wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank. Nächste Woche sehen wir uns wieder, dann am Mittwoch. Allerdings geht es hier noch weiter, und zwar heute mit Veronika Bornmänner und Eva Schütz. Die diskutieren gleich über die Ampelregierung und die Frage, kann oder können diese drei Parteien auf einen gemeinsamen Nenner kommen und wie würde das ausschauen? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.